Und dann kommt man in dieses Fahrwasser und merkt, eigentlich aufgrund von Zeit kannst du nicht mehr ganzheitlich gucken. Und jetzt stehe ich an einem Punkt, wo ich eben nach 20 Jahren tatsächlich kapituliert habe.
Ich habe leider häufig so das Gefühl, dass viele Ärzte einfach sehr gute Medikamentenverkäufer sind.
Ja, genau. Stimmt. Dann gehst du in die Fortbildung rein, der Vorsitzende mit so einem Bauch kriegt nicht mal seinen Sakko zu, kündigt die Diabetesfortbildung an. Nach anderthalb Stunden gibt es Pause mit Pizzettis und wieder Keksen und Kuchen. Ja, da hast du kein bisschen gesundes Essen. Mittags gibt es Mittagessen, nachmittags nochmal Kaffee und Kuchen. Das ist der Fortbildungstag zum Thema Diabetes. Also wir haben momentan Gesundheitsausgaben in unserem Land von knapp 500 Milliarden Euro.
Okay, stopp.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Krankenkassen und auch Ärzte stehen immer mehr unter Druck. Nur wenig Zeit steht für den Patienten zur Verfügung. Und darunter leidet nicht nur der Patient, sondern eben auch der Arzt. Ich spreche heute mit Dr. Med. Claudia Kettler, die ihre Kassenarztzulassung aufgibt, weil sie mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, in dieser Maschinerie den Patienten keine adäquate Behandlung bzw. Aufklärung mehr zugänglich machen zu können. Noch ein paar Worte zu Dr. Claudia Kettler. 1971 in St. Gallen in der Schweiz geboren, aufgewachsen in Frankfurt, Bonn und Saarbrücken. Ihr Studium machte sie in Wien und Innsbruck, danach ihre Promotion in der Notfall- und Intensivmedizin. Anschließend folgte die Facharztausbildung zur allgemeinen Herz-, Thorax-, Gefäß- und Neurochirurgie und auch der inneren Medizin. 2011 übernahm sie dann eine Praxis in der Nähe von Berlin. Seit 2018 folgt die Orientierung zur Mitochondrialmedizin und seit 2020 liegt der Schwerpunkt auf funktioneller und orthomolekularer Medizin. Und jetzt geht es los. Hey Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, weil wir heute über das große Problem der kassenärztlichen Behandlung sprechen, was da für ein Rattenschwanz dranhängt, warum die Patienten eben da nicht so betreut werden, wie sie eigentlich die Behandlung bräuchten. Wir haben uns kennengelernt auf dem Anti-Aging-Kongress in Köln, haben uns über dieses Thema ziemlich intensiv unterhalten. Es war vor ungefähr 6 Wochen. Jetzt darf ich dir ein paar Fragen stellen. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hallo Patrick, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich hoffe, ich kann etwas dazu beitragen, dass sich das System vielleicht zum Positiven wendet.
Wir wollen gleich zu Beginn einmal die ganzen Ärztinnen und Ärzte, ich bleibe jetzt nur noch bei den Ärzten und meine es nicht despektierlich den Frauen gegenüber, in den Arm nehmen. Ich war früher auch jemand, der ja manchmal zu doll auf den Ärzten rumgehackt hat, weil eben dann Aussagen von meinen Followern kamen, dass sie dies und jenes anders sehen, dass Vitamin D Blödsinn ist, Omega-3 braucht kein Mensch, Blutuntersuchung mit bestimmten Werten aus dem Vollblut ist ein totaler Witz. Und da muss man aber auch sagen, dass Ärzte natürlich auch nur so gut sein können, wie sie entsprechend ausgebildet sind und wie sie sich fortgebildet haben. Und ich habe ja auch durch dich und durch viele andere mir bekannte Ärzte mitbekommen, was für ein Wahnsinnsdruck in diesem System ist, wie viel Zeit ihr für Patienten habt und auch wichtig, wie viel Budget ihr zur Verfügung habt, um Blutwerte messen zu lassen. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich hätte gerne 75 Blutwerte, dann ist natürlich ein Reflex, vielleicht magst du das gleich bestätigen oder noch ausführlicher erklären, dass man erstmal sagt, braucht man alles nicht. Es gibt das kleine und das große Blutbild, wir wissen beide, das ist weder groß noch besonders groß.
Noch klein.
Sehr, sehr klein, auch das große Blutbild. Und dann funktioniert das einfach so nicht. Und das wird wohl immer schlimmer. So, jetzt aber zu dir. Du wirst ja die kassenärztliche Zulassung abgeben. Das heißt, du verlässt eine sehr sichere Einnahmequelle, muss man auch ganz klar sagen. Du hast eine Praxis, du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du musst die bezahlen. Das ist ein Risiko. Warum tust du das? Oder Marc, du kannst gerne mal anfangen mit dem, was ich eben so introduced habe, mit dem, wie das System so aufgebaut ist, warum die Ärzte eben eigentlich gar nichts dafür können.
Also das erstmal ist es so, dass ich wirklich seit 20 Jahren im Dienst der Kassen stehe und damals mit der Zulassung für die Allgemeinmedizin auch wirklich mit Freude diesen Beruf in diesen Beruf eingestiegen bin. Also die Allgemeinmedizin betreut ja im Prinzip vom Kind bis zum alten Menschen alle und man ist wirklich, wenn man das macht, mit Leib und Seele Hausarzt. Also ist quasi erster Ansprechpartner in jeder Erkrankung für den Patienten. Und ich habe das damals gemacht, weil ich das einen tollen Job fand und auch begeistert eingestiegen bin. Und letztendlich sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, dass man doch tatsächlich nur begrenzt helfen kann. Und wenn man helfen möchte, muss man den Menschen immer ganzheitlich sehen. Und letztendlich bin ich so aufgewachsen. Also ich bin Tochter eines Chirurgen, eines Allgemeinchirurgen, der mich frühzeitig mitgenommen hat, immer in seinem Tätigkeitsfeld. Schon als Kind durfte ich ihn begleiten. Dann in meinem Studium hat er natürlich mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und er hat aus chirurgischer Sicht auch immer gesagt, Mensch Claudia, du musst die Leute ganzheitlich erfassen. Du musst Rücksicht nehmen auf die seelischen Belange, auf die Lebensumstände und du musst den Menschen in seiner Individualität erfassen. Und mit diesen Grundgedanken habe ich die Allgemeinmedizin begonnen und habe auch ganz viel angeboten, auch in meiner Praxis, natürlich mit Ultraschalldiagnostik, mit EKG, mit Lungenfunktion, mit Allergietests, also was wir alles damals so machen durften, bin ich gestartet. Und dann wurde das immer mehr begrenzt, immer eingeschränkter und dann natürlich kommt der Zeitdruck, den lernt man ja auch als Niedergelassener erst, also du bist ja relativ blauäugig in dem Job und denkst, naja, ich fange einfach mal an und plötzlich hast du hunderte von Menschen, die du im Quartal betreuen sollst und das muss man natürlich zeitlich erstmal schaffen und dann ist mir das am Anfang auch so gegangen, da hatte ich halt nur mit 600 Leuten im Quartal angefangen und dann merkst du natürlich schnell, da kommst du mit dem Kostenapparat nicht zurecht, ne? Und dann versucht man natürlich mehr Patienten zu machen und durch die steigernde Anzahl wird die Qualität schlechter. Und letztendlich, 2009 habe ich noch in Dortmund gearbeitet. Da habe ich dann mir gedacht, ich mache eine Kooperationsgemeinschaft. Schon aus dem Effekt her, dass ich das nicht so gut schaffe, habe ich gedacht, ich nehme Heilpraktiker mit ins Boot, ich nehme andere Kollegen, Gynäkologen mit ins Boot. Wir gründen eine Gemeinschaft, wo wir uns ganzheitlich um die Patienten kümmern. Das heißt, ich schließe Lebensbedrohliches aus und der Heilpraktiker saniert zum Beispiel den Darm. Das war 2009 eine super Kooperationsgemeinschaft, aber wie gesagt in Dortmund. Und ich habe Dortmund dann aus privaten Gründen verlassen, bin hier nach Birkenwerder gekommen, in den Speckgürtel von Berlin und habe eine Praxis übernommen, eine bestehende Praxis. Und da hatte ich dann schon mal über 1000 Patienten im Quartal zu betreuen. Mhm. Und dann kommt man in dieses Fahrwasser und merkt, eigentlich aufgrund von Zeit, kannst du nicht mehr ganzheitlich gucken. Du kannst nicht mit jedem reden und sehen, wo stecken die Probleme im Lebensstil, wo stecken die Probleme möglicherweise in der Genetik, wo ist der Stress. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eben in einen Strudel kam, der zum jetzigen Zeitpunkt für mich, auch nachdem ich mich jetzt sehr intensiv weitergebildet habe, nicht mehr tragbar ist. Das heißt, je mehr ich weiß, desto mehr möchte ich anwenden, desto intensiver möchte ich meine Patienten untersuchen. Und das hat für mich jetzt aktuell einen Zustand erreicht, wo ich sage, ich kann nicht mehr 1000 Leute im Quartal wirklich gut behandeln. Und wenn ich nicht 1000 Patienten behandle, dann bin ich aber als Allgemeinarzt mit einer Vollzeitzulassung nicht mehr wirtschaftlich. Also du brauchst in Deutschland mindestens 1000 bis 1200 Patienten, um eine Praxis wirtschaftlich zu tragen. Und das kann man sich leicht ausrechnen, ist halt damit vergesellschaftet, dass du 5 bis 7, maximal 10 Minuten pro Patient hast. Den Fachärzten geht es genauso. Und wenn man aber dann mitgeht mit der Entwicklung, das, was du ja auch immer so schön in den ganzen Videos zeigst, ne, was bedeutet eigentlich eine Nährstoffsupplementation, was kann man mehr machen, wie kann man den Körper gesund halten, dann muss man als Arzt sich eben auch weiterbilden und dann wird das Ganze mehr und das braucht mehr Zeit und mehr Beratung und das ist nicht zu schaffen. Und jetzt stehe ich an einem Punkt, wo ich eben nach 20 Jahren tatsächlich kapituliert habe und sagen muss, so traurig das ist, aber ich möchte eine qualitativ gute Zeit haben, also ich möchte qualitativ gut arbeiten, ich möchte Zeit für den Patienten haben und mit dieser Zeit, also die Zeit, die man braucht, um jemanden gut zu beraten, die ist nicht machbar oder anwendbar auf 1000 Leute im Quartal.
Ja, das geht auch nicht mit 5 bis maximal 10 Minuten. Da habe ich direkt mal eine Frage im Vergleich zu früher. Du bist ja schon lange in diesem System, 20 Jahre, wie du gesagt hast. War das früher anders? Hatte man früher mehr Zeit für Patienten?
Also tatsächlich, ich habe mich niedergelassen 2006 Tatsächlich war ich ziemlich blauäugig. Also ich habe ja, wie gesagt, am Anfang recht wenig Patienten im Quartal gehabt. Das hat mir super viel Freude gemacht und ich hatte viel Zeit. Ich habe viel diagnostiziert. Naja, und dann kam der Hammer. Ne? Dann hast du gesehen, oh hoppla, ich hatte vier Angestellte, das war nicht tragbar. Also am Ende habe ich für umsonst gearbeitet und ich musste das wirklich lernen. Also als wir damals von der Uni kamen, wir hatten keine wirtschaftliche Ausbildung. Wir sind da ziemlich blauäugig rein und haben dann natürlich erstmal so Learning by Doing gemacht. Ne? Und dann hast du natürlich dich mit der KV auseinandergesetzt, also der Kassenärztlichen Vereinigung, hattest Beratungsgespräche über die Wirtschaftlichkeit. Also ich bin echt ehrlich, ich war total blauäugig und dumm und war uninformiert. Und dann informierst du dich, kommst rein, wächst in das System hinein. Ja, und tatsächlich, das habe ich dann so 2008, 2009 erkannt, ich brauche Masse, um bestehen zu können, aber um eben eine gute Qualität gewähren zu können, wollte ich eben alternative Heilmethoden anwenden. Also ich war eben immer schon interessiert an Naturheilverfahren, an alternativer Heilkunde. Ich meine, es gibt Jahrhunderte alte Heilmethoden, die auch helfen und nicht nur die westlich orientierte, klassische, universitäre Medizin ist das Maß aller Dinge, sondern man kann auch mal über den Tellerrand gucken. Ja, man kann viele Methoden anwenden, um einem Menschen zu helfen. Und daher damals meine Initiative, diese Gepardo-Kooperation zu gründen. Und das hat auch richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das waren auch Sporttherapeuten, die dabei waren. Es waren Osteopathen. Und wir waren damals 11 Kooperationspartner, die eben sich im Sinne der Patienten gekümmert haben. Eine Sporttherapeutin, die mit den Nordic Walking gemacht hat, mit den Patienten. Das war einfach toll.
Ganzheitlicher.
Ganzheitlich. Mhm.
Ja. Darf ich noch mal ganz kurz rein in die Frage mit früher, du hast angefangen mit 400, 600 Patienten und dann geht es nicht wegen der Wirtschaftlichkeit. Das ist ja auch immer eine Frage der Budgetierung der Krankenkassen. Und hat sich da denn viel verändert in den letzten Jahrzehnten von Anfang bis jetzt?
Tatsächlich für mich nein. Also ich hatte in all den 20 Jahren nie Probleme mit dem Budget, also weder mit dem Budget der sogenannten Medikamenten- und Heilmittelstatistiken. Ich hatte auch nie ein Problem mit Labor, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade beim Labor, das ist ein bisschen tricky. Also jeder Arzt, egal ob Allgemeinarzt oder Facharzt, hat ein Labor, ein Wirtschaftlichkeitsbonus zu verteidigen, so muss man sagen. Es ist eigentlich kein Budget. Ja? Es wird so verkauft an die Patienten, es wird immer gesagt, naja, ich habe kein Budget, das Vitamin D ist nicht im Budget, aber das stimmt nicht. Sondern du hast im Prinzip einen Laborbonus, der dir ausgezahlt wird, wenn du möglichst wirtschaftlich arbeitest. Also letztendlich sagt die Kassenärztliche Vereinigung, wir müssen ausreichend arbeiten, wirtschaftlich. Was ist da noch? Also es sind noch zwei weitere Begriffe, aber ausreichend ist eine Note 4, sind wir ehrlich, ne? Das ist nicht gut. Und wenn ich aber wenig Blut abnehme und unter einem bestimmten Euro-Preis pro Blutentnahme bleibe, dann bekomme ich am Ende des Quartals oder bei meiner Honorarabrechnung ein Taschengeld. Das ist einfach so. Das ist ein bisschen traurig, aber das ist ein Anreiz für uns Ärzte, wirtschaftlich zu arbeiten. Man kann aber aus diesem Wirtschaftlichkeitsbonussystem aussteigen und sagen, ich mache das nach Indikation. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich im Gießkannenprinzip, wer weiß, wie viele Blutwerte abnehmen muss. Aber wenn mir jemand gegenüber sitzt, der chronisch erschöpft ist oder alle zwei Wochen einen Infekt hat, dann kann ich sehr wohl zulasten der Krankenkasse einen Vitamin-D-Wert bestimmen oder einen Ferritin-Wert. Also ich kann das bestimmen und ich kann auch eine Schilddrüse vernünftig untersuchen. Aber es setzt halt voraus, dass ich weiß, wie es geht, dass ich natürlich mich weitergebildet habe und über den Tellerrand gucken kann und sehe, wie Organe miteinander in Verbindung stehen. Und dann kann ich auch Magnesium, Selen und Zink im Vollblut zulasten der Krankenkasse abnehmen. Jetzt nicht eine ganze Mineralstoffanalyse, aber ich kann gucken, welches Organ ist möglicherweise erkrankt und das kann ich sehr wohl untersuchen.
Ja.
Das Worst-Szenario, Patrick, ist, dass wir keinen Laborbonus bekommen. Und dann hast du halt diese Grenze überschritten und natürlich kann das jetzt auch nicht jeder Arzt machen, aber meistens schicken ja die Fachärzte auch zum Hausarzt, aber ich verzichte eigentlich nur auf dieses Taschengeld des Laborbonus. Ja, und ich finde das tatsächlich ein bisschen dramatisch, weil ich der Meinung bin, wenn du eine gute Prävention machst oder eine vernünftige Diagnostik, ersparst du dir am Ende des Tages Folgekosten. Ja? Heute wieder erlebt.
Jeden Tag. Ja, natürlich, wir beide wissen, wenn man tiefer ins System gucken kann und das auch auswerten kann, das setzt ja erstmal das generelle Interesse voraus, dass man sich mit diesen Themenfeldern, wie zum Beispiel Schilddrüse, was ja sehr viele Frauen jenseits der 40 betrifft, dass man sich da auskennt, dass man sich da reingearbeitet hat, dann könnte man tatsächlich viele Medikamente sparen. Also das heißt, auch fürs Krankenkassensystem wäre das eine deutliche Entlastung. Aber so ist es ja leider nicht. Ich mache jetzt mal einen sehr bewusst überspitzten, provokanten Satz. Du darfst ihn gerne korrigieren. Für mich sind viele Ärzte, ganz sicher nicht alle, ich habe ja auch viele Ärzte als Freunde, ich unterhalte mich gerne mit Ärzten, so wie jetzt mit dir. Aber ich habe leider häufig so das Gefühl, dass viele Ärzte auch aufgrund dieses Zeitdrucks und des wirtschaftlichen Drucks einfach sehr gute Medikamentenverkäufer sind. Das heißt, die gucken sich das Symptom an und haben das passende Mittelchen. Das ist wie die Öllampe am Auto leuchtet rot, ich klebe ein Kaugummi drauf. Und so arbeiten viele. Und wehe, da kommt der Patient, vielleicht der sich selber informiert hat über beispielsweise meinen Podcast, meine Videos oder auch ChatGPT, und er kommt und sagt, ich muss unbedingt mein Vitamin D oder mein Ferritin messen und mein TSH reicht nicht aus. Ich brauche das freie T3, das freie T4 vielleicht. Ich habe wahnsinnig viel Stress, vielleicht Entzündung, auch das RT3. Dann sind auch die allermeisten Ärzte total überlastet, weil sie das nie gelernt haben.
Ja, genau. Stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass du als Arzt gefordert bist, dich wirklich fortzubilden. Und das ist in Deutschland ein Thema, was leider vernachlässigt ist. Also wir haben eine Fortbildungspflicht. Wir müssen alle 5 Jahre 250 Fortbildungspunkte sammeln. Und das sind dann solche Fortbildungen, da gehst du halt samstags, vormittags hier Berlin, Kudamm in Hotel, da hörst du dir ein paar Vorträge an, meistens von irgendwelchen Kollegen aus den umliegenden Krankenhäusern. Die werden schon natürlich auch von der Pharmaindustrie bezahlt, muss man einfach sagen. Das sind häufig pharma-gesponserte Fortbildungen, ja, ganz klar. Und dann hörst du dir Studien an, 3 Stunden. Super langweilig. Am Ende nimmst du wirklich wenig neues Wissen mit. Ich meine, du weißt dann zwar schon was über irgendeine Studie XY, aber du hast kein praktikables Wissen. Diese Fortbildungen kosten uns eigentlich nichts, diese von der Pharma veranstalteten. Ja?
Aber es gibt kostenlosen Kaffee.
Es gibt kostenlosen Kaffee und was ganz besonders dramatisch ist, und das habe ich vor einem Jahr erlebt, wir haben ja in Deutschland Programme, in die wir die Patienten einschreiben. Das sind sogenannte Disease Management Programme, DMP, Diabetes, koronare Herzerkrankung, Asthma, COPD. Das ist eine reine Fleißarbeit. Diese Programme sollen eigentlich dazu dienen, dass der Patient eine gute Prävention oder begleitende Therapie hat. Ja, aber letztendlich rechnen nur wir in der Praxis eine Kontrolle ab. Die MFA hat viel Schreibkram, aber der Patient profitiert nicht. Für diese Abrechnung, damit wir das dürfen, müssen wir einmal im Jahr eine Fortbildung besuchen zu diesen speziellen Themen. Und das ist so krass, das findet in Berlin in einem Hotel statt, Friedrichstraße. Und dann kommst du in das Hotel, da stehen erstmal lauter E-Roller. Ja? Dann gehst du rein, kriegst ein Buffet, hast ein Buffet nur Kuchen und Kekse. Ja? Ja. Dann gehst du in die Fortbildung rein, der Vorsitzende mit so einem Bauch kriegt nicht mal seinen Sakko zu, kündigt die Diabetes-Fortbildung an. Nach 1,5 Stunden gibt's Pause mit Pizzettis und wieder Keksen und Kuchen. Ja, da hast du kein bisschen gesundes Essen. Mittags gibt's Mittagessen, nachmittags nochmal Kaffee und Kuchen. Das ist der Fortbildungstag zum Thema Diabetes. Ja, und ich habe mir das einmal angeguckt, ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Also wenn wir was Vernünftiges machen wollen, dann müssen wir auf Prävention setzen. Und vielleicht weißt du das ja auch, also wir haben momentan Gesundheitsausgaben in unserem Land von knapp 500 Milliarden Euro.
Okay, stopp. Das muss man sich bitte mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, weil viele haben ja gar keine Vorstellung, was das bedeutet. Das ist eine Zahl mit, oh, jetzt muss ich aufpassen, müssten 11 Nullen sein, glaube ich, oder? Ja, also oder ja, irgendwie sowas. Es ist eine verdammt hohe Zahl auf jeden Fall. Wenn man das in Sekunden umrechnen würde, dann reden wir hier von etlichen Zehntausenden Jahren, ja, wenn jedes Jahr eine Sekunde ist. Und es ist ja so, es wird immer schlimmer. Es wird immer mehr. Und wir haben immer weniger Beitragszahler. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist auch meine Motivation für genau dieses Video mit dir, dass die Menschen, die sich das überhaupt angucken und wissen wollen, was passiert hier in diesem System, dass die endlich verdammt nochmal aufwachen, sich am Riemen reißen und sagen, ja, jetzt gehe ich mal den ersten, möglichst einfachen Schritt in Sachen Gesundheitsvorsorge, für mich selber Prävention. So, jetzt gebe ich aber gern, also du warst bei den 500 Milliarden Euro pro Jahr.
Genau, also und wir müssen sagen, vor Corona lagen wir bei ungefähr 410 Milliarden Gesundheitsausgaben, jetzt bei 500 Milliarden.
Warum erwähnst du direkt Corona? Gibt es irgendeinen Zusammenhang?
Also ich habe das Gefühl, gerade nach Corona, das habe ich auch in der Praxis deutlich gemerkt, die Leute sind voller Angst. Ja, also wir haben Angst induziert, definitiv Angst induziert. Und ich meine, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob die Leute kränker sind als vorher. Das würde ich gar nicht unterschreiben. Ich würde aber sagen, dass die Angst größer ist. Und dass eben diese Massenhysterie, die teilweise tatsächlich auch erzeugt wurde, dazu führt, dass die Leute natürlich bei jedem kleinen Zipper-Zapperlein verunsichert sind, zum Arzt gehen. Und das ist ja auch ein Thema. Aber wenn man eben sich diesen Betrag anguckt, dann geht davon 25% in die Krankenhäuser. Es geht ungefähr 19-20% in die Ärzte und in die Praxen. Dann noch ein bisschen was anderes. Aber rate mal, wie viel Prozent in die Prävention gehen.
Ich habe mal von einer Zahl von 1% gehört. Kann ich mir kaum vorstellen.
Doch, 1%? Ich meine, das hört sich zwar immer noch viel an von 500 Milliarden,
1%. 5 Milliarden, ja.
Ja, ist natürlich auch viel. Ja,
aber im Verhältnis.
Aber im Verhältnis. Und da muss ich halt sagen, das ist etwas, das stellt sich so ein Patient oder eine Patientin einfach nicht vor. Ne? Sondern die haben eine Erwartungshaltung, Gesundheit darf nichts kosten. Ja, so sind wir aufgewachsen und das ist unser System. Also wir gehen zum Arzt und lassen Lebensbedrohliches natürlich ausschließen. Wir sind voll gut in der Akutbehandlung.
Also man muss auch wirklich sagen, das sind Ärzte, boah, top. Spitzenmäßig, ja, also, drin und so wichtig, gar keine Frage, ja.
Absolut und überhaupt, es gibt ja ganz, ganz wertvolle medizinische Fachbereiche, die wir auch brauchen. Aber es geht eben darum, wie kann man Krankheit vermeiden? Und dazu muss ich als Arzt ja auch erstmal bereit sein zu sagen, ich guck mal hinter die Kulissen. Und wir haben es alle im Studium gelernt, wir haben alle Biochemie gelernt. Ne? Und dann haben wir Pathologie gelernt und dann die Pharmakologie. Und dann haben wir mit der Pharmakologie die Pathologie behandelt. Also die krankhaften Veränderungen. Und das ist das, was du gerade sagtest. Ja, man wird so zum Rezeptdoktor. Und das ist auch das, was ich zeitweise gemacht habe. Weil, okay, da kommt dann der 75-Jährige schon seit 30 Jahren hier in der Praxis und ich schreibe das Blutdruckmedikament zum 35. Mal auf, anstatt zu sagen, woher kommt denn der hohe Blutdruck? Was hat ihn verursacht? Und das ist eben etwas, ich habe dann, nachdem ich eben jetzt jahrelang hier diese Praxis am Laufen gehalten habe, aber einen Frust entwickelt, vor allen Dingen mit der Zeit der Pandemie, wo ich gesagt habe, verdammt, ich möchte doch helfen. Ich habe dieses Medizinstudium gelernt, um zu helfen, aber ich helfe nicht. Und das ist ja auch etwas, was die Eitelkeit der Ärzte maßgeblich mit beeinflusst. Wir haben ja dieses Helfersyndrom, wir wollen etwas verbessern. Aber sich einzugestehen, dass wir es nicht verbessern, das macht ja kaum einer. Also ich gehöre da vielleicht zu den wenigen, die sich sehr kritisch sehen und die sagen, Mensch Claudia, hast du jetzt geholfen? Und das hat mich veranlasst, mich weiterzubilden mit der funktionellen Medizin. Und die funktionelle Medizin ist ja etwas, was in Amerika schon sehr, sehr präsent ist. Viele Zentren haben Functional Medicine. Die gucken auf die Dysbalance in unserer körpereigenen Biochemie. Die gucken hin, was läuft biochemisch in eine falsche Richtung. Und das kann schon in der Kindheit anfangen. Und das inkludiert halt eine Ursachenforschung. Ja? Wie funktioniert der Darm? Wie funktioniert die Nährstoffsupplement oder wie die Nährstoffaufnahme? Was ist los mit der Genetik? Und was ist mit meiner Seele? Ja? Und wenn man ganzheitlich und individualisiert dann drauf guckt, dann kann man nicht mehr nur noch der Rezepteschreiber sein. Und das ist das, womit ich deine Frage beantworten wollte, dass man wirklich sagt, ich muss mich weiterbilden, um das Erlernte kritisch zu sehen. Ja, um wirklich mich selber zu fragen, mache ich das jetzt gut? Erfasse ich diesen Menschen so, wie er eigentlich funktioniert?
Ja. Du hast gerade eben das Beispiel Amerika genannt. Ist es dort nicht so, also das Krankheitssystem, das Gesundheitssystem kann man es ja, finde ich, irgendwie einen komischen Namen, das ist ja wahnsinnig teuer. Also viel teurer noch als bei uns und wir sind schon ziemlich teuer. Und ist es nicht dann so, dass die Grundmotivation der Bevölkerung schon mal eine ganz andere ist, viel mehr auf Prävention zu achten, weil sie genau wissen, falls sie wirklich krank werden würden, dann wäre das ja finanzielle Ruin. Bei uns ist das ja nicht so. Hier kannst du auch als sehr armer Mensch sehr krank werden. Das System fängt dich auf, was ich grundsätzlich gut finde. Aber jetzt kommt eben der Gegenpol und häufig hat eben sowas immer zwei Ausschläge in zwei Richtungen. Dann fehlt es eben auch an Antrieb, dass man sich selber um seine Gesundheit schon in der Zeit kümmert, wo es einem noch gut geht. Weil wenn schon die Gesundheit im Bach runter ist, dann ist der energetische Aufwand wesentlich größer, als wenn ich jetzt anfangen würde, mit total banalen Dingen anzufangen. Mehr Proteine, bisschen mehr Wasser als Softgetränke trinken, weniger Alkohol, weniger Rauchen, was man eben so alles kennt. Gehst du da mit, dass eben die Amerikaner allein deshalb schon mehr in Prävention unterwegs sind? Weil dann sage ich nämlich, wenn du jetzt sagst, ja, gehst du mit, dann würde ich nämlich behaupten, das wird in Deutschland kommen müssen, weil das System wird zusammenbrechen. Und ich habe absolut kein Szenario, wie das genauso weitergehen kann. Es gibt keins. Irgendwann gibt es den riesen Big Bang und dann stehen die Menschen da, auch die, die dann schon krank sind und sich in dieses System eingekuschelt haben. Ich sage es bewusst provokativ. Und haben aber keinen Weg raus. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um etwas zu starten.
Also gebe ich dir voll recht. Also ich bin absolut auch deiner Meinung, dass das so kommen wird wie in Amerika. Das muss so kommen, weil das andere ist nicht mehr tragbar. Also ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich die Prävention muss einfach in dieses Land. Ja? Wir müssen gucken, dass die Gesundheitsämter mehr machen. Wir müssen schauen, dass wir viel mehr Aufklärung betreiben, schon wirklich im Kindergarten. Ja, wir müssen wirklich ganzheitlich an die Sache rangehen. Wir müssen interdisziplinär besser zusammenarbeiten. Ja, diese ganzen Mehrfachuntersuchungen. Also ich glaube nicht, dass die elektronische Gesundheitsakte dazu führen wird, dass weniger gemacht wird. Ja, es wird, also wenn man das nur mal so an den Statistiken der letzten Jahre anguckt, oder auch ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich meine Postmappe angucke mit all den Befunden, die ich jeden Tag bekomme, ja, 90% mindestens, wenn nicht noch mehr, sind ohne Befund, Patrick. Ja, und man kann ja auch sagen, jedes zweite MRT ist überflüssig. Und ich sehe das jeden Tag. Die Leute, ja, ich habe Rückenschmerzen, ich gehe dann nochmal ins MRT. Ja. Die 80-Jährigen, nein, glaub mir, die 80-Jährigen, die über 80-Jährigen, die halluzinieren, gehen zum Neurologen. Was macht der Neurologe? Er schickt sie zum MRT. Ja, also als würde man die Halluzinationen im MRT sehen. Krass. Ja, anstatt mit diesen Patienten zu reden und ihm zu sagen, ja, im Alter über 80 kann es dazu kommen, dass sie halluzinieren. Ja, man kann ja möglicherweise auch was gegen die Halluzinationen geben, aber es taugt einfach nicht viel. Das ist so. Alte Menschen träumen stärker, intensiver. Manchmal ist es eben auch ein Mangel im Stoffwechsel. Da könnte man gucken, auch mit Hormonen gucken, was kann ich tun. Aber nein, es schickt der Neurologe primär erstmal zum MRT. Und die Orthopäden auch. Und wir haben einfach eine wahnsinnige Mehrfachuntersuchung pro Kopf, die natürlich dazu führt, dass diese Kosten explodieren. Und das ist tatsächlich.
Das bringt ja auch Geld. Also gerade Radiologen verdienen auch eine ganze Menge Geld, muss man ja auch sagen.
Ja, natürlich. Und ich meine, letztendlich will ja auch jeder, also jeder soll ja auch verdienen, wofür er etwas leistet.
Richtig, wenn es ein Ergebnis bringt. Absolut in Ordnung. Gerne auch doppelt so teuer. Genauso wie Lehrkräfte eigentlich das 3- und 4-fache Gehalt bekommen müssten, weil die letztendlich die Basis für unsere Demokratie und für unseren Staat bilden. Ist ein anderes Thema, aber es ist genau das Gleiche. Gesundheit darf was kosten, wenn sie etwas bringt. Aber das tut's eben nicht, weil es so ineffizient funktioniert.
Ja, aber ich glaube halt letztendlich ist da wieder das Zeitproblem das Entscheidende und dass dieses, wir müssen die Ärzte in den Arm nehmen. Also wenn ich gezwungen bin, in einer gewissen Zeit diese und jene Menge an Patienten durchzuschleusen, wie soll ich denn dann als Orthopäde oder Neurologe mich hinsetzen und sagen, Mensch, ne, machen Sie mal einen Plank, versuchen Sie das auch mit 70, versuchen Sie mal wenigstens eine halbe Minute und steigern Sie sich. Also wenn ich diese Zeit hätte, dem das zu demonstrieren, also ich mache das, ich lege mich hier in meinen Praxisboden hin und zeige denen, wie ein Plank geht. Ich mache das. Und dann gucken die immer alle und denken, ja, wenn Sie das machen und Sie schaffen das. Ja, und dann kommen die aber nach ein paar Wochen und sagen, Mensch, Frau Doktor, ich habe es jetzt mal gemacht und mein Rückenschmerz ist weg. Aber ich muss mir diese Zeit nehmen. Und so muss ich einfach auch als Neurologe das erklären. Aber wir sind in unserer westlichen Schulmedizin sind wir so traditionell geprägt, dass wir zack, zack, zack machen. Ja, also wir, eigentlich haben wir nicht so richtig dieses Interesse am Menschen, ne? Ja. Sondern wir haben das Interesse, auf die Zahlen zu kommen.
Und wir sind auch, wir sind, da muss ich rein, weil das triggert mich gerade so ein bisschen, wir sind auch pharmazeutisch unterlaufen.
Ja.
Muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, möglicherweise. Aber es ist doch so, dass letztendlich die Medikamente müssen an den Mann, an die Frau gebracht werden. Und da gibt es eben auch wirklich dann die Fortbildung, Ausbildung. Dieses Produkt macht das und dort. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja nicht die Lösung. Und es wäre schön, also, das einmal zu verstehen. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Also ich bin ja so, dass ich keine Pharma-Referenten mehr hier vorlasse. Ich habe das viele Jahre gemacht. Mir tut es auch leid, weil das sind ja auch nur Menschen, die ihren Job machen. Die machen ihren Job. Und ich finde es halt langweilig. Ja, ich meine, natürlich ab und zu ist es auch interessant, was Neues zu hören. Aber ich sag mal, die Medikamente, wie zum Beispiel Metformin, ein Antidiabetikum, ne, was man super geben kann zur Hemmung der Insulinresistenz. Also Metformin ist ein Langlebigkeitsmedikament. Das ist 1922 auf den Markt gekommen. Und ich brauche ja nicht ständig irgendwas Neues.
Ne, und wenn es doch funktioniert, wie eine Aspirin. Geht ja auch.
Ja, also letztendlich funktioniert es. Und ich bin halt der Meinung, ich möchte ein bisschen weg. Also Pharmakologie finde ich wichtig. Da gehe ich absolut auch mit vielen meiner Kollegen konform, dass man auch wirklich natürlich für den Fall, man hat eben eine Hypercholesterinämie und man braucht das, dann soll man das auch geben, um zu schützen.
Hoher Blutdruck, Beta-Blocker sind wichtig, wenn man hohen Blutdruck hat und nicht schnell an die Ursache rankommt oder nicht bereit ist. Dann gibt es halt Medikamente. Das ist wichtig, ja.
Genau, aber sicher wäre es eben besser, man kommt an die Ursache ran. Und das ist eben das, was die funktionelle Medizin so spannend macht. Ja, und wir haben zumindest 2 Ausbildungszentren schon in Deutschland, die sich echt kümmern und die auch jeden Monat Ärzte ausbilden. Also es gibt viele, die eben diese Weiterbildung machen. Und die ist natürlich zeitintensiv und kostet auch Geld. Ja, und da geht es wieder darum, ne, möchte ich mir das leisten? Also auch ich habe eine Familie und ich habe 3 Kinder, aber ich habe trotzdem gesagt, ich mache diese Wochenendausbildung, ich mache diese Weiterbildung, ich nehme das Geld in die Hand, auch wenn ich es jetzt nicht zurückkriege. Ja, aber ich möchte doch wissen, was dahinter hängt. Und da habe ich so viel gelernt, dass ich sagen muss, diese Ausbildung war top. Und man kann sich sehr wohl eben gut, finde ich, informieren und über die Ursachen von Erkrankungen sich so gut belehren lassen, dass ich letztendlich, eigentlich würde ich behaupten, fast jede Krankheit bis in ihre Ursache detektieren kann. Das ist wirklich Detektivarbeit am Ende des Tages. Aber man kann sich die Mühe schon geben, aber leider nicht im Kassensystem.
Und ja, braucht halt Zeit.
Genau.
Und die Fortbildung. Darf ich dir noch die Frage stellen? Vielleicht gibt es ja einige Kassenärzte, die genau das Video jetzt bis hierhin angeguckt haben, in ihrem völlig vollen Terminkalender. Kann ja sein. Welche schön Möglichkeiten? Es wäre toll. Schön wäre auch, wenn vielleicht du sie motivieren könntest, weil du kommst ja genau aus dem System. Du hast 3 Kinder, du hast Familie und hast es trotzdem geschafft, dich weiterzubilden. Das heißt, hast du irgendwie so eine Art Trick, eine Idee, wie man das tun kann, dass man da in die richtige Richtung geht, also richtige Form von Prävention?
Also erstmal musst du ja erkennen, dass irgendwas in dem System nicht stimmt. Also erstmal muss man ja seine eigene Arbeit reflektieren. Also du musst ja wirklich sagen, warum habe ich eine Ineffizienz, ne? Wenn ich ehrlich bin, ne? Und wenn ich jetzt nicht glücklich bin, wie ich meine Patienten behandle, dann kommt ja dieser eigene innere Ansporn sowieso. Also ich möchte mich jetzt gar nicht erheben über die Kollegen, das muss ja jeder für sich alleine entscheiden. Aber wenn man nicht zufrieden ist mit dem System, dann muss man natürlich schon sich weiterbilden. Das geht nur abends und am Wochenende. Also ich habe diese Kurse am Wochenende gemacht, dann hatten meine Kinder nichts von mir, aber ich habe einfach Online-Weiterbildung gemacht, ich habe diese Prüfung online gemacht, dann gab es eine Präsenzwoche. Also natürlich muss man dann mal eine Woche sagen, ich schließe jetzt die Praxis, dann verdiene ich in der Woche nichts, aber dafür habe ich die Weiterbildung. Also ich glaube, so ein Nonplusultra-Rezept gibt es dann nicht, aber man muss einfach wollen. Und es gibt auch viele Literatur. Man muss ja nicht unbedingt einen Kurs besuchen und dafür Geld bezahlen. Aber ich habe Kollegen, die haben tolle Bücher geschrieben. Ja, genau, Herr Elena Aufhanus-Böckel. Genau, die hat wunderbare Bücher geschrieben. Das ist echt eine
super Einstieg für jemanden, der sich dafür interessiert. Absolut. Ich glaube, das ergibt sogar als Hörbuch. Das kann man damit Geschwindigkeit 1,5 anhören und hat Wissen, wie man es vermutlich in einem Medizinstudium so gebündelt gar nicht bekommen kann. Es geht gar nicht.
Genau.
Das wäre ein Einstieg.
Total.
Dann wird man neugierig. Also absolut, ja. Das Buch vielleicht für den Podcast, ich werde es Nährstofftherapie von Dr. Med. Helena Orfanus Boekel, so wird sie geschrieben, Boekel mit CK, ja?
dass man das richtig macht. Ich habe das dritte Buch jetzt im Oktober, ne?
Sie hat super.
Die Präventionsmedizin, und das ist eben auch wirklich wertvoll. Also man kann sich schon auch als Arzt diese Bücher kaufen und belesen. Also so bin ich auch auf sie gekommen, weil ich diese Bücher interessant fand. Gibt aber auch die Jael Adler, die zwei tolle Bücher geschrieben hat über Genial Vital und Genial Ernährt. Also auch die hat tolle Bücher. Es gibt so viele Kollegen, die schon ganz, ganz fleißig sind in unserem System und die natürlich eigentlich was bewegen wollen. Ne? Die wollen hin zur Prävention. Und ich glaube, dass wir nur so in diesem System eigentlich bestehen können und dass wir es verbessern können, wenn wir sagen, wir müssen interdisziplinär arbeiten, wir müssen uns fortbilden, Umweltmedizin, wir müssen gucken, was sind unsere heutigen Gifte, ja, Schwermetallbelastungen, andere Umweltgifte, wir müssen gucken, was macht die Genetik. Auch das war ja bei der GESAM, bei dem Kongress, wo wir uns kennengelernt haben, so toll, dass man mal gucken kann, was ist eigentlich mit uns genetisch los, zu dem Thema Pharmakologie, also wenn ich wissen will, ob ich einen Beta-Blocker vertrage oder ein Antidiabetikum, dann kann ich meine Genetik testen lassen, ob das überhaupt das richtige Medikament ist. Es gibt ja viele Patienten, hast du vielleicht auch erlebt, ja, ich schluck hier 5, 6 Präparate, ich merke davon gar nichts, stört mich nicht. Ja, aber dann weißt du auch gar nicht, ob es wirkt. Ne? Und die anderen, die nehmen vielleicht nur eine kleine Mini-Ibuprofen und haben schon sofort Bauchschmerzen und vertragen das nicht. Also eine Genetik ist heutzutage, finde ich, eigentlich eine Standarduntersuchung sollte es sein, bevor ich da eine Medikation beginne über Jahre. Und so, glaube ich, kann man sich schon fortbilden, ne? über mehrere Monate und Jahre oder immer am Ball bleiben. Ne? Und wenn man das als Arzt tut, dann wird einem diese normale Taktung, eigentlich wird ihr nicht gerecht. Ne?
Man bekommt immer mehr Fragezeichen, ungutes Gefühl auch den Patienten gegenüber vermutlich, weil man eben plötzlich mehr weiß, um denen eigentlich richtig helfen zu können.
Problem ist nur, die Leute wollen nicht, dass man ihnen hilft. Ne? Also das ist ja häufig auch so. Also gerade die alten Leute sind natürlich sehr verunsichert. Also sie finden das alles Quacksalberei, ne? Nährstoffsupplementation. Versucht das mal einem Ü75 nahezubringen. Das ist schwierig. Also es ist unsere Generation, die wirklich Interesse hat, gesund zu bleiben. Wir sehen das, wie wir nicht werden wollen. Und deshalb versuchen wir natürlich, alles zu tun, um gesund zu bleiben. Ne? Damit wir eben nicht dann am Rollator gehen müssen oder einen Diabetes bekommen oder einen Herzinfarkt. Ne? Also man muss schon, finde ich, frühzeitig anfangen. Und das wäre echt mein Credo, mein Plädoyer für die Kollegen.
Ja. Und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, welche Erfahrung du mit zum Beispiel, weil wir es eben gerade auch von diesen beiden Büchern hatten, wo es eben auch um gezielte Supplementation geht, also nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern Defizite feststellen, gezielt auffüllen, nochmal nachmessen. Also messen ist ja auch so ein Standardspruch bei uns. Und da ist die Frage, welche Erfahrung du gemacht hast, wenn man eben gezielt Defizite durch Nahrungsergänzung ausgleicht. Ist das alles Humbug? So wie es eben leider immer noch viele, zumindest alteingesessene Ärzte behaupten und die eben sofort sagen, Nahrungsergänzung ist alles nur Geldmacherei. Oder hast du da ganz individuell andere Erfahrungen gemacht?
Absolut. Also ich weiß, wenn ich einen Mangel im Blut sehe, also zum Beispiel Selenmangel, Zinkmangel, Magnesiummangel, Calciummangel, wenn ich das gezielt auffülle und dann eben entsprechend der individuellen Dosis wieder nachmesse, dann füllen sich die Speicher und den Patienten geht es allen besser. Also ich mache das ja jetzt auch schon seit 2 Jahren so. Ich kontrolliere, ich messe, ich mache, ich fülle auf und wirklich nicht ein Patient sagt nicht, dass es ihm besser geht. Also allen geht es besser, alle sind fitter, alle fühlen sich wohler, ne? Und gerade auch bei den Frauen, Thema Hormone. Ja, Hormone und Nährstoffe, ganz wichtig, aber auch klar bei den Männern. Also ich bin da sehr, sehr personalisiert. Also ich gucke wirklich genau, was fehlt den Leuten und dann supplementiere ich das. Und ich finde eben, das ist ein mangelndes Interesse bei vielen Kollegen. Also ich glaube schon, wenn die sich interessieren würden, auch für die neuen Werte, ja, HOMA-Index, um frühzeitig die Insulinresistenz zu sehen. Ich habe 16-, 18-Jährige mit einer Insulinresistenz. Da weißt du jetzt schon, die werden mit 30 Diabetiker. Ja, das ist wirklich krass. Also das Durchschnittsalter des Typ-2-Diabetes, das war noch vor 20, 25 Jahren, lag das so bei 60, 65. Jetzt würde ich sagen,
Altersdiabetes hieß es ja.
Altersdiabetes. Ja, und wir haben wirklich durch die Energy Drinks und schlechte Ernährung habe ich Kinder und Jugendliche mit einer Insulinresistenz. Und das findest du nicht raus mit einem nüchtern Zucker, sondern du musst nüchtern Insulin machen. Ja, und dann kann ich schon anfangen, auch klar mit ein bisschen Pharma-Medikamenten natürlich, aber auch mit Supplementen, indem ich wirklich gucke und einer vernünftigen Ernährung, wie kriege ich die davon weg, und das funktioniert. Ja, genauso wie natürlich auch die anderen Zellgifte wichtig sind, Nitrotyrosin, Stickstoffzellstress, proentzündlich. Also ich finde, man kann wirklich eine Menge tun, und ich hatte gerade einen Fall, das würde ich dir gerne zum Schluss noch schildern, einen Jungen, 12 Jahre, der hat seit 5 Jahren schwere Hauterkrankungen, Psoriasis, Schuppenflechte, ganz offene Fersen. Der konnte nicht Fußball spielen mit seinen Kumpels.
Also die Haut übersät. 11. Oh, krass.
Die Haut übersät mit Plaques. Ein süßer Junge. Und die Mutter war mit dem überall. Ja, und es wurde nichts unternommen. Letztendlich sind sie in die Charité. Und dieser Junge sollte ein Medikament bekommen, ein Immunsuppressivum, was diese Hautschuppen reduzieren soll, also mit 12, ja. Und dann hat sie aber gehört, ich mache funktionelle Medizin, und damit will ich jetzt um Gottes Willen nicht angeben, aber wir haben gesagt, wir gucken mal in seinen Mineralstoffspeicher, wir gucken, wie er aufgestellt ist. Der hatte komplett leere Zinkspiegel, also Zink war im Vollblut wirklich super niedrig. Mhm. B-Vitamine haben gefehlt, der hatte eine Darmdysbiose, völlig fehlbesiedelt. Also das war alles leer. Natürlich hat er auch viel Zucker konsumiert. Wir hatten ihn gesehen am 20. März. Er war letzte Woche da und die Fersen sind zu. Also ich kann dir gerne die Bilder auch nachher noch im Anschluss mal schicken. Die Fersen waren wund, wir haben ihn komplett supplementiert. Zink ist gut angestiegen, Vitamin B ist alles ausgeglichen. Wir haben den Darm behandelt, wir haben ihn quasi ganzheitlich behandelt und die Fersen sind zu. Und dann muss man echt sagen, wie kann es denn sein, dass eine Medizin nicht intensiv hinguckt? Das darf einfach nicht sein. Ja, und ich glaube, da könnte man wirklich viel, viel, viel noch optimieren.
Ich werde mit dir nochmal ein zusätzliches Interview machen, wo wir tiefer drauf eingehen, weil du hast dich ja auch auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Da suchen wir uns was Cooles aus, auch mit Fallbeispielen. Mhm. Aber für alle die, die jetzt vielleicht die Not in sich selbst erkennen und nicht wissen, wo sie hingehen können und irgendwo aus dem Großraum Berlin kommen, ich werde selbstverständlich auch deine Kontaktdaten in die Shownotes und in die Videobeschreibung reinmachen, damit die Leute eben Kontakt zu dir aufnehmen können. Weil es ist so schwierig, ich werde immer wieder gefragt, Patrick, ich habe dies und jenes und was soll ich tun? Und es braucht dann immer einen sehr engen Austausch, das kann ich als Gesundheitscoach und Influencer gar nicht leisten, das geht nicht. Ich kann nur relativ oberflächliche Tipps geben, wo ich das Gefühl habe, gerade Haut, Zink, Darm, würde ich immer sagen, Omega-3-Index, super wichtig, Vitamin D. Aber es braucht eigentlich eine enge Betreuung für härtere Fälle wie der 12-jährige Junge. Und den Leuten fehlt immer ein Kontakt zu einer Ärztin, einem Arzt. Und hier haben sie die Möglichkeit, eben Kontakt zu dir aufzunehmen. Das möchte ich hier noch am Schluss noch mit auf den Weg geben. Vielleicht macht es einigen Hoffnung, wenn sie dann einen Termin bei dir bekommen.
Das ist sehr nett, aber man muss eben dazu sagen, leider eben nicht mehr auf Kasse. Ne? Das ist ja genau das, wo ich wirklich auch sehr traurig bin. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also ich bedauere das zutiefst. Es hat mich zerrissen. Es hat mich wirklich zerrissen zu sagen, was mache ich, wo will ich jetzt hin? Weil man hat schon das Gefühl, man lässt die Leute im Stich. Ja, man ist wie man macht Schluss, ne? So ein bisschen fühlt sich das an.
Für die Standardpatienten, ja.
Und ich bin manchmal schon weinerlich, weil mir das einfach leid tut, dass ich nicht mehr begleiten kann. Aber man kann sich einfach nur entscheiden, mache ich weiter mit der Kasse oder gebe ich mir wirklich die Chance und nehme mir Zeit und gucke speziell und individuell. Und da ist auch wirklich ein Drama, weil man kann keine halben Sachen machen. Also wenn ich sage, ich bin Kassenarzt, dann bin ich im System, dann darf ich auch weiterbilden. Zum Beispiel, ich bin auch viele Jahre Lehrpraxis der Uni in Neuruppin in Brandenburg. Das darf ich nicht mehr machen, wenn ich Privatarzt bin. Und das finde ich eigentlich auch ein Drama. Genauso wie ich keine Bereitschaftsdienste mehr machen darf. Ja, obwohl die super schlecht bezahlt sind, muss man noch dazu sagen. Aber ich bin letzte Woche erst in Neuruppin gewesen, habe da 6 Stunden Bereitschaftsdienst gemacht. Und ich kann ja auch mal sagen, für sage und schreibe, 6 Stunden für 300 Euro vor Steuer. Das ist auch wirklich ein Hungerlohn, den die Ärzte kriegen. 6 Stunden inklusive Fahrzeit. Ja, aber egal. Mir geht es nicht ums Geld. Ja, mir geht es darum, dass ich das auch wirklich wichtig finde, Bereitschaftsdienste zu machen. Das finde ich gut, hat mir Spaß gemacht. Aber wenn ich aus dem System aussteige, darf ich es nicht mehr. Und das ist doch krank, weil ich würde es gerne weitermachen. Ne? Aber das sind alles solche Dinge, die eben damit zusammenhängen, dass es einfach in Deutschland schlecht geregelt ist. Ja, und dass es eigentlich auch schon ja, eigentlich eine mangelnde Versorgung ist. Ne, dass man wirklich, nur wenn man im System steckt, darf man mitmachen. Und wenn man nicht drin ist, dann wird man quasi so auf diese Schiene geschoben. Na, die will ja nur Geld machen. Oh. Aber das ist auch etwas, darum geht es mir nicht. Ja. Mir geht es um ganzheitliche Medizin. Ja, und mir geht es darum, Zeit zu haben und wirklich was zu bewirken und wirklich zu helfen. Ja, das ist, leider wird das immer dann so ins Negative gezogen. Ne? Und das ist schade.
Und letztendlich geht es um das Wichtigste, was wir alle haben, nämlich die einzige Gesundheit, die wir haben. Und ja, ich weiß auch, dass sich das nicht jede und jeder leisten kann, ist mir völlig klar. Das System ist so, dafür können wir nichts. Ich kann auch nur meine kostenlosen YouTube-Videos letztendlich produzieren und kann hier für Aufklärung sorgen. Die Investition an Zeit muss man selber bringen, wenn man das möchte. Oder eben auch die Euros auf den Tisch legen, wenn man die individuelle, direkte Beratung zu dir haben möchte. Das ist das System. Und das haben wir nicht erfunden. Wir versuchen es nur irgendwie möglichst effektiv für meine Zuschauer und für deine Patienten zu machen. Claudia, magst du
aber vielleicht noch sagen, ganz kurz, ich muss noch eins sagen. Ich finde, unbedingt, dass du das wirklich gut machst. Also ich habe mir deine Videos angeguckt, auch über das Cholesterin. Ich finde, du machst tolle Videos. Also das ist schon, sowas müsste man eigentlich in der Schule zeigen. Also ich finde, gerade jetzt so die Jugendlichen, die müssten diese Videos in der Schule sehen. Also ich finde wirklich, dass du dir sehr viel Mühe machst. Und deshalb an der Stelle muss man das wirklich auch mal dir zurückgeben. Ja,
vielen Dank, Claudia.
Ja, weil das ist wirklich etwas, was wertvoll ist. Und wenn man damit ein bisschen, also es gibt ja auch solche Studien, wo man an einer Schule wirklich mal eine gute Ernährungsberatung gemacht hat und aufgeweckt hat, die ganzen Kinder, was sie da eigentlich an Junk essen. Und dann hat man beobachtet, ne, wie sich das Essverhalten ändert. Mhm. Also ich finde, dass man eigentlich tatsächlich solche Videos im Unterricht zeigen muss, weil du machst das knackig, du machst das interessant, das ist nicht langweilig, das ist kein langweiliger Biologieunterricht. Mhm. Und das finde ich total wertvoll, deine Arbeit.
So. Claudia, ganz herzlichen Dank. Das motiviert mich auch, wenn Menschen wie du, die sich eben so intensiv damit auseinandersetzen, auch das wertschätzen. Es wird sehr bald meine komplette Live-Show, die ich jetzt über 20 Jahre herangereift habe, hier bei YouTube erscheinen. Wir wissen noch nicht genau das Datum, aber das wird meine komplette Bühnenshow. Und ich bin der Meinung, ich habe da so viel Ehrgeiz reingesteckt, das ist eine sehr umfassende Ernährungsberatung, super unterhaltsam, mit einer Dauer von, müssten zwischen 100 und 120 Minuten sein, vielleicht kürzen wir noch ein paar Stellen raus. Und das sollte einfach mal vor einer Klasse, vielleicht nicht vor einer fünften, die verstehen das noch nicht so ganz, aber von einer 8., 9., 10., 11. auf jeden Fall Klasse gespielt werden. Das ist frei verfügbar über YouTube, dass man es einfach mal spielt. Das ist eine Doppelstunde, Unterrichtsstunde mit einer kleinen Pause. Und die Jugendlichen, die werden vermutlich sehr viel Spaß haben, weil ich sehr viel Humor mit eingebaut habe. Und ich hoffe eben da, dass ich da super, also alles kostenlos, das frei zur Verfügung stelle, um sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ja. Claudia, arbeiten wir weiter Hand in Hand an der Prävention für die Menschen. Dir gehören jetzt die letzten Worte und ich fände es schön, wenn du vielleicht noch irgendwie so einen Impuls hättest für Ärztinnen, Ärzte, die Lust hätten, weiterzudenken. Vielleicht hast du noch irgendwie so ein, das muss jetzt raus.
Ja, also ich, wenn ein Kollege zuhört, dann möchte ich auf jeden Fall, dass keinesfalls jetzt eine böse Kritik mit dieser Podcast-Folge rüberkommt. Ich möchte wirklich euch alle nur aufrufen, guckt euch das System kritisch an, schaut genau hin, was ihr gerade macht und wie ihr belastet seid. Also ich für mich bin überzeugt, dass ich den richtigen Weg gehe, auch wenn es mir furchtbar leid tut, jetzt aus dem System auszutreten. Aber ich glaube, dass man mit dem Mehrwissen, was heutzutage zur Verfügung steht, was vielleicht noch nicht ganz leitliniengerecht ist, aber was wirklich nachweislich hilft, was auf Erfahrungen aus Jahrzehnten von Medizin schon existiert, dass man auf die Erfahrungen aufbauen kann, dass man sich trauen kann, über den Tellerrand zu gucken und gerne macht die Weiterbildung funktionelle Medizin. Es gibt das IRMS in Hildesheim, es gibt die Europäische Gesellschaft für funktionelle Medizin, auch in Österreich gibt es die Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin. Also man kann online unheimlich viel machen und letztendlich hilft es unseren Patienten und es macht auch viel, viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß, wie ein Detektiv nach den Ursachen zu forschen. Also das ist so meine
Message. Claudia, vielen Dank. Und für die, die sagen, boah, eine Ausbildung ist mir gerade too much, möchte ich nochmal die beiden Bücher empfehlen, die ich auch verlinken werde. Wie gesagt, das eine gibt es sogar als Hörbuch, da kann man es beim Autofahren nebenher anhören und kriegt ein Gefühl, welche Möglichkeiten es gibt. Genau, du hast es auch, ich habe sie auch hier liegen. Wir sind beide Fans von Helena. Wir haben uns auch über sie kennengelernt, das darf man auch gerne mal sagen.
Absolut.
Und eine sie ganz klare Empfehlung. Und ich bekomme auch nur gutes Feedback für diese Bücher. Also gerade das für Ärzte halte ich für den Einstieg in ein super interessantes Thema, in dem man richtig aufgehen kann. Claudia, absolut. Jetzt habe ich doch ein bisschen längeren Text noch am Schluss, aber jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, lieber Patrick. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Dann sage ich mal bis bald zum nächsten Thema.
Bis bald. Mach's gut.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.